Radio Poquito. Radio Poquito. Poquito. From mesh to mesh. Herzlich willkommen beim Faktenblitzlicht Nummer 43. Heute ist Montag, der 17. August 2020. Es begrüßt euch alle wiederum ganz herzlich, Franz Josef aus Graz. Danke fürs Einschalten, danke fürs Mitdenken, danke fürs Aktivwerden. Die heutige Sendung wurde durch einen Bericht auf Microsoft News, also der Bill Gates Veranstaltung, ausgelöst, die berichtet, dass die Bioethikkommission eine Corona-Impfpflicht nicht ausschließt in einer Berufung auf einen Artikel in der Presse. Nun bin ich dem ein bisschen nachgegangen und habe festgestellt, dass es diese Bioethikkommission im Bundeskanzleramt selbst gibt und dass das das Beratungsgremium für den Bundeskanzler zur Bioethik ist und die betreiben ihre Geschäfte in der Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt. Ja, und hier steht, generell hält die Bioethikkommission eine Impfpflicht aber für ethisch vertretbar. Sie hat sich im Vorjahr etwa auch für eine Impfpflicht gegen Masern ausgesprochen. Nun fällt hier der Begriff ethisch und ich habe da so meine eigene Ansicht zur Ethik, nämlich habe ich einmal einen Sticker geschrieben als Kommentar, wie die Einführung eines Ethikunterrichtes in österreichischen Schulen in Diskussion war. Und hier habe ich aufgeschrieben, eine Ethik für Anfänger, erstens nicht lügen, zweitens nicht verletzen, morden, drittens nicht unterdrücken, viertens nicht stehlen und fünftens nichts zerstören. Also mal, dass man mal eine Basis für eigene Ethik entwickeln kann, das kann sich jeder für sich bitte überlegen, das ist auch notwendig. Und im Zusammenhang mit einer Zwangsimpfung, das empfinde ich als eine unerlaubte Körperverletzung und sollte das wirklich über freie Menschen kommen, so ist das nur mittels Unterdrückung durchführbar und nicht freiwillig. Ich habe dann die Texte ein bisschen studiert, wir werden uns das noch durchschauen und bin drauf gekommen, dass diese Bioethikkommission bzw. deren Mitglieder über folgende Erscheinungen oder Tatsachen nicht berichten, nämlich, dass wir keine Übersterblichkeit haben, dass wir ein Immunsystem haben und es wichtig ist, dieses zu stärken, dass sie nicht von Herdenimmunität sprechen, dass sie nicht von als wirksam nachgewiesenen Medikamenten sprechen. Und ein neuer Begriff ist jetzt Kreuzimmunität, nämlich die Wissenschaftler haben herausgefunden, indem sie die Daten untersucht haben jetzt, dass die für eine dauerhafte Immunität diese Kreuzimmunität zuständig ist, nämlich dass man, wenn man gegen andere Viren aus derselben Familie bereits immun ist, dass man auch gegen diesen angeblich neuen Virus, den es aber schon einmal gegeben hat und der immer unterwegs ist, zu 10-15%, damit auch immun ist. Ein weiterer Punkt ist die Geschichte mit den Impfungen selbst. Wie die Statistiken zeigen, sind zum Beispiel die Masern-Todesfälle in Deutschland bereits ganz stark zurückgegangen gewesen, als die Impfung eingeführt wurde. Wir haben das Gleiche in anderen Fällen, auch in den USA. Bei der Diphtherieimpfung sehen wir, dass die Todesfälle, Diphtherie-Todesfälle in Deutschland so gut wie weg waren. als die Impfung erstmals eingeführt wurde, hier reitet also diese Trittbrettfahrerei, wenn man was einführt, um etwas zu beenden, was bereits beendet ist. Und das Gleiche gibt es dann bei der Tuberkulose und bei weiteren Krankheiten. Das heißt, die Impfungen sind immer, auch bei Kinderlähmung, die Impfungen sind immer dann eingeführt worden, wenn der jeweilige Virus aufgrund der Herdenimmunität bereits verschwunden war. Es gibt also noch vieles, was wir lernen können, und in Bezug auf Corona gibt es eine Liste mit Links, hochkarätigen Links auf der Webseite vom Prana-Verein unter www.pranaverein.at. Die Links zu dieser Sendung sind alle in den Unterlagen zur Sendung, entweder unter dem Video oder neben dem MP3 im Archiv von www.okidoc.com. Nun, in der vorigen Sendung haben wir die Unterscheidung zu treffen begonnen zwischen der nationalen Ebene, der internationalen Ebene und der transnationalen Ebene, die fälschlicherweise in den Massenmedien immer wieder als international bezeichnet wird, obwohl sie nicht zwischen den Nationen ist, also bilateral, sondern eine Organisationsstruktur über allen Nationen darstellt. Eine gute Zusammenfassung, wie es dazu gekommen ist, ist das Buch von Monika Donner, Krieg, Terror, Weltherrschaft. Dieses Buch beweist unwiderlegbar, dass der Erste Weltkrieg, die europäische Urkatastrophe, die wir auflösen müssen, ab 1906 und damit bereits 8 Jahre vor Kriegsbeginn in London akribisch geplant war und von dort aus militärstrategisch vorbereitet und dann diplomatisch ausgelöst wurde, um das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn zu zerstören. Ja, und wir beginnen bei unserer Betrachtung dieser transnationalen globalistischen Ebene 1921 beim Council on Foreign Relations, dessen Mitglieder dann die UNO gegründet haben, die UNESCO gegründet haben, mit Mao China übernommen haben, in einem Blutbad mit 60 Millionen chinesischen Opfern, die Bilderberger gegründet haben, die Vorläufer der EU und die EU gegründet haben und die China als Modell für die neue digitale Welt im Augenblick im Fokus haben. Niemals ist es zu vergessen, dass Warren Buffett, der superreiche Philanthrop und Gates Foundation Sponsor, erklärt hat, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Und er ist nicht nur ein Theoretiker und Dampflauderer, sondern er ist ein wirklicher Praktiker, denn die Frankfurter Allgemeine berichtet hier zum Beispiel Star-Investor Buffett mit neuem Cash-Rekord, und wir haben ja gehört, dass die Superreichen um viele hunderte Milliarden Dollar reicher geworden sind in den ersten 2 Monaten des Corona-Lockdowns. Und diese reicher gewordenen, vor allem Konzerne und deren Eigentümer, die finden wir wiederum beim Council on Foreign Relations hier auf der Seite der Teilnehmer von der Firmenebene her, und es sind in etwa 1000 Privatpersonen, die im Council on Foreign Relations gelistet sind. Nun können wir diesen Hochfinanzkult, der im Council on Foreign Relations seit 1921 vereinigt ist, in eine Struktur geben, weil der Rest ist ihm eigentlich untergeordnet, denn hier sitzen die transnationalen Eliten zusammen, also die ganzen Big Money, Big Media und so weiter, und auch der Vatikan ist hier verbunden. Und dieser Hochfinanzkult, diese Herrscherklasse, die hält sich jetzt und bezahlt die sogenannten großen Eliten und die betreiben für sie Organisationen, die wiederum von den Herrschern gegründet sind, wie die UNO, die Bilderberger, die EU, den Internationalen Währungsfonds, Europäische Zentralbank, World Economic Forum, NATO und so weiter, also diese transnationalen Organisationen. Und mit Agenda 2030 wurde über die UNO jetzt von dieser Ebene her das Programm aufgeschrieben und das wird wiederum umgesetzt von den Superorganisationen der UNO wie der WHO, der UNESCO und so weiter. Das heißt, das ist jetzt die nächste Ebene der sogenannten transnationalen, von der Elite bezahlten Diener, das sind aber Diener bereits, die sind Befehlsempfänger, die etwas umzusetzen haben und die finden wir auch in allen möglichen NGOs, Thinktanks und natürlich auch in den Konzernen. Und auf der nationalen Ebene gibt es ebenso die nationalen bezahlten Elitendiener und die machen eben Propaganda für diese Struktur der New Normal World Order, das was jetzt nach Covid-19 kommen soll und regen die Politiker mit ihren Mitteln dazu an, dass sie die dementsprechenden Gesetze erlassen. Wie das im Konkreten auf die nationale Ebene herunterkommt, sieht man sehr schön aus einem österreichischen Beispiel aus 1948. Hier wurde der Beitritt beschlossen zur UNESCO, die auch schon 1945 von der Hochfinanz gegründet wurde. Und hier steht der interessante und bedeutsame Satz drinnen, die Regierungen der an dieser Verfassung beteiligten Staaten erklären im Namen ihrer Völker. Nachzulesen im österreichischen Ries, dieses Gesetz aus 1948, bitte 1948 war Österreich noch besetzt, die Regierung war eingesetzt bzw. erlaubt von den Besatzern, den Alliierten auf der anderen Seite, die sind ja wesentlich Russland auf der anderen Seite. Und wenn jetzt eine von Besatzern eingesetzte Regierung etwas unterschreibt und erklärt, dass sie das im Namen der Völker macht, dann kann das nicht stimmen. Ein weiterer Punkt bzw. eine Betrachtungsweise, die ich hier anreißen möchte, ist auf der einen Seite angeregt durch den Spruch des Ex-EU-Imperators Rompuy, der gesagt hat, das Mittelalter ist schön. Und das ist irgendwie zusammengekommen mit mir, mit so einem Kinderspruch, ich glaube, ich habe den schon im Kindergarten gelernt, dass ich mich orientieren kann, in welcher Gesellschaft ich lebe. Und der hat geheißen, Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann. Und so möchte ich da betrachtungsweise anbieten, wie dieser alte Feudalismus jetzt im neuen digitalen Gewand für die digitale Gesellschaft auftaucht und fröhliche Urstände feiert. Und hier kann man dem Kaiser, den transnationalen Hochfinanzherrschern zuordnen. Die Könige, da gibt es dann immer mehrere, das sind dann die transnationalen Elitendiener, also die Chefs der UNO, der EU, der großen NGOs wie Soros Open Society Foundation oder Bill Gates Foundation, des World Economic Forums und der transnationalen Konzerne selbst, also diese GIOs, die werden auch königlich bezahlt, wenn man sich die Gehälter anschaut. Dann die Ebene des Edelsmanns, die sind also jetzt mehr lokal, das ist schon so mehr der Landadel, Das sind also die nationalen Elitendiener, die haben wir sitzen in den Banken, in den Medien, in den EU-hörigen Parteien. Eine andere haben wir in Österreich nicht. Und auch in den Konzernniederlassungen der Globalisten, die wiederum ihrerseits über Lobbyismus dafür sorgen, dass jene Gesetze in Kraft bleiben oder geschaffen werden, die zum Beispiel Glyphosat in der EU nach wie vor erlauben. Die Ebene der Bürger ist der politisch korrekte Mittelstand. Das sind die selbstständigen Unternehmen, die durch die Kammern, die aus alter Zeit geführt werden und im Zaum gehalten werden. Der Wirtschaftskammer ist es in der Tat gelungen, den österreichischen Klein- und Kleinstunternehmern diese Registrierkassenpflicht mit der Regierung zusammen aufs Auge zu drücken, anstatt eine Urabstimmung zu machen, wer von euch, von unseren Mitgliedern, von den Unternehmern sieht sein wirtschaftliches Überleben gefährdet, wenn er keine Registrierkasse kauft. In Summe war das ein Ausgabenposten von 500 Millionen Euro, die wiederum letztendlich dann an die Big Techs geflossen sind. Und zu den politisch korrekten Bürgern im Mittelstand gehören natürlich auch die gut bezahlten Beamten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Staatsanwälte und die Richter, also die höheren Justizbeamten, im Durchschnitt mit einer Jahrespension von 84.000 Euro, das sind so 6.000 Euro oder so im Monat, in Pension gehen. Also die sind politisch korrekt und können in diese Bürgerschaft aufsteigen. Der Bauernstand, der entspricht mehr so dem heutigen Arbeiterangestellten und selbstständigen Stand, aber auch den Ein-Personen-Unternehmen. Die haben also so gut wie keine Mitsprache, vor allem bei den Arbeitern haben wir miterlebt, dass die Gewerkschaften von innen aufgeweicht wurden und heute vollkommen zahnlos sind. Ja, und die Bettelmänner sind also die Jobsuchenden, die Arbeitslosen, die Kranken, die nicht arbeiten können, kinderreiche Familien, die im neuen Prekariat versammelt sind, also in der Armutsschicht versammelt sind. Und das ist also eine Gesellschaftsschicht, die wird durch Industrie 4.0 vieles ausgeweitet werden, denn Industrie 4.0 wird die Industriearbeiter so gut wie gänzlich ersetzen, wie es ausschaut, aber auch die Beamten in der Verwaltung, sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung. Nun, das Generalprogramm, das der Hochfinanzkult über die Welt gezogen hat und überall jetzt reinsickern lässt, das ist die UNO-Agenda 2030. Das hat mit Agenda 21 angefangen im Jahr 1991. Und hier sind die Zielvorgaben für diese New Normal World Order enthalten. Und im vorigen Jahr, bereits im August, hat das World Economic Forum die Detailumsetzungsplanung bekannt gegeben für dieses New Normal. Und es befindet sich auf der IntelligenceWay-Forum.org-Webseite Strategic Intelligence, ein zentraler Punkt, The Great Reset. Und hier sieht man gleich, dass der Great Reset unumgänglich ist, weil nun müssen sich überall die Unternehmen aus der Covid-19-Katastrophe herausziehen, also zuerst Covid-19 als der Grund für den Great Reset. Wir können das jetzt schon fast systematisch durchklappern. Die Agenda 2030 wird von der Elitendiener-EU und von den Eliten eingesetzten nationalen Elitendienern in Medien, in Parteien und in den Konzernen und in den 74 Thinktanks, die wir in Österreich haben, die sind alle in dieser Richtung unterwegs, und den Experten, die der Governance folgen, und den NGOs, in denen sie versammelt sind, umgesetzt. Es sind alle UNO- und EU-Programme mit Steuergeld, also mit unserem Steuergeld finanziert. Wir bezahlen das. Die Big Banks, die sehr federführend sind, sind ja too big to fail. Siehe, Hypo hat nicht in Konkurs gehen dürfen, kostet uns Steuerzahler in Österreich 16 Milliarden. Die Troika hat Griechenland erpresst, dass sie die Sparmaßnahmen machen, fürchterlich für die Bevölkerung, weil die großen Banken, die denen Geld geliehen haben, too big to fail sind. Die Big Banks bezahlen wir alle mit unserem Steuergeld. Dann kommen die Big Media und die sind ein zweifacher Schlüssel. Der erste Schlüssel sind sie zur Richtungsweisung für die nationalen Elitendiener. Wie funktioniert das? Noam Chomsky hat das einmal erklärt, als gefragt wurde zu 9-11, Building 7, warum, obwohl das sehr klar ist, dass das nicht durch Bürofeuer einstürzen kann in 7 Sekunden, warum macht denn da keiner von den Professoren oder von den hohen Beamten oder von den Juristen den Mund auf? Und Noam Chomsky hat das erklärt, dass das ganz, ganz einfach ist. Wenn in der New York Times und in der Times und in Reuters bekannt gegeben wird, dass Building 7 durch Bürofeuer eingestürzt ist, dann wissen die alle automatisch, was sie zu denken haben und folgen natürlich dieser Spur, weil hier hat der Arbeitgeber bekannt gegeben, wie die Firmendiktion nach außen weitergegeben werden muss. Und würde jetzt irgendwer dem widersprechen, dann verliert er ganz einfach seinen Job. Und der zweite Schlüssel, den die Big Media zu erfüllen haben, ist die Hypnose des Volkes. Und die sehen wir hier in Österreich zum Beispiel sehr schön mit der Presseförderung für die Erzeugung der medialen Corona-Angsthypnose, NLP-mäßig, wissenschaftlich ausgearbeitet. Hier sind Werbeprofis, die sogenannten Spin-Doktoren, wenn sie für Politiker arbeiten, am Werk. Und Kurz hat ja nicht nur davon gesprochen, dass 100.000 sterben werden, dass jeder einen kennen wird, der gestorben ist, sondern jetzt lässt Kurz den Virus auch schon Auto fahren. Denn er hat gesagt, jetzt kommt der Virus mit dem Auto. Ja, die Big Pharma als Bestandteil dieser transnationalen Konzerne ist auch mit Steuergeld finanziert. Die EU hat allein 7,5 Milliarden Euro an Impfentwicklungskosten an die Konzerne im Voraus überwiesen. Die EU-Finanzprokuratur gibt jährlich bekannt, dass die internationalen, also die transnationalen Konzerne in etwa 1.000 Milliarden Steuern in der EU nicht bezahlen. Das wird dort intelligente Steuerschonung von der EU-Finanzprokuratur bezeichnet. Die deckt das also. Wir haben dann auch noch die Big Tech, die ist mit Steuergeld finanziert. Google zahlt keine Steuern bei uns, Facebook zahlt keine Steuern bei uns. Was sie uns dafür zurückliefern, ist eine heftige Zensur der freien Meinung. Ja, und wenn wir auf die Ebene der nationalen Diener, also diese Mittelschicht aus der Wirtschaft und aus dem Beamtentum uns anschauen, die alle diesem Agenda 2030 Plan dienen, so werden die entweder von der UNO oder von der EU für diese Agenda 2030 Programme ausgebildet. Sie werden dafür bezahlt, dass sie das betreiben, oder sie werden als Politiker, hochrangige Politiker dafür gebrieft, zum Beispiel auf der Bilderberger Konferenz, wenn sie dort eingeladen werden, Kurz beim Yellowstone Club als der Rockstar von Google oder im EU-Regionalausschuss, der eben diese Notwendigkeit, dass wir 70 Millionen Migranten in den nächsten 20 Jahren in Europa brauchen, mit beschlossen hat und einer der Betreiber der Agenda 2030 ist auch die Wirtschaftskammer, die hier die Propaganda betreibt und ihre Mitglieder da hineinzwingt, und die Registrierkassen sind also ein Teil der Transformation in die digitale Gesellschaft. Nun, wenn wir bei den Bilderbergern sind, die Bilderberger haben jetzt eine offizielle Webseite, das ist also keine Verschwörungstheorie mehr, da kann man sich das anschauen, wie hier der Generaldirektor von der UNESCO, der Stoltenberg, der Generaldirektor von der NATO, dann zusammensitzt mit dem Dauerteilnehmer und Österreich-Organisator Rudolf Scholten und hier sowohl Hanna B. Egger, Direktorin der Wirtschaftsuniversität, als auch der Benko, der Kurzfreund, also von der ÖVP-Seite, mit der Randy Wagner gemeinsam von der SPÖ-Seite eingeladen sind von den Bilderbergern, um sich briefen zu lassen, wie es weitergeht. Es gibt hier ganz eine gute Übersicht, welche Österreicher wie oft bei den Bilderbergern waren. Und wir sehen hier Rudolf Scholten, Franz Vranitzky als Popstars der Bilderberger. Gut, nachdem wir die Strukturen so ein bisschen überlegt haben, können wir uns jetzt anschauen, welche Verbindungen haben die Mitglieder dieser Bioethik-Kommission, die also für die Impfpflicht sprechen und die aber, dass wir keine Übersterblichkeit haben, dass die Spitalsauslastung ungefähr bei 2% liegt, die ist nicht mehr zum Runterkriegen, die nichts von Kreuzimmunität, Herdenimmunität oder dem Immunsystem überhaupt wissen, die alle wirksamen Medikamente nicht nur verschweigen, sondern die Studien mit Lügenpropaganda zerstören, die die Wirksamkeit nachweisen, die false positive PCR-Tests, die nicht zertifiziert sind, als hundertprozentig verlässlich nehmen und als Basis für Gesetze nehmen, wo sie nicht zertifiziert sind und sehr unzuverlässig sind, und die berufen sich auf ein RKI, das auf der Webseite bekannt gibt, dass es überhaupt keine Haftung übernimmt für die eigenen Aussagen. Und hier im Bundeskanzleramt finden wir die 25 Mitglieder der Bioethik-Kommission mit der Vorsitzenden Dr. Trummel. Und ja, da bitte ich, die Liste dann selbst durchzuschauen. Wie gesagt, die Links sind alle in den Sendungsunterlagen. Und was ich aber noch gefunden habe auf der Webseite, ist die Übersicht der gemeldeten möglichen Interessenskonflikte. Und hier sehen wir, dass viele der Mitglieder erfreulicherweise keine Interessenskonflikte haben, beziehungsweise offengelegt haben, nicht deklariert, ist eine Möglichkeit, aber die sagen, sie haben keine. Das ist natürlich sehr erfreulich, dass die unabhängig sind. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen genauer anzuschauen begonnen und bin drauf gekommen, dass Dr. Trummel eine Menge Funktionen hat. Also eine echte Multifunktionärin ist. Und das erklärt, dass das kein Interessenskonflikt ist. Und wir wollen uns das ein bisschen durchschauen, was im Interesse der Bioethikkommission Dr. Trummel alles macht. Nämlich, sie hält den UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik, wird also von der UNESCO oder im Auftrag der UNESCO bezahlt. Die UNESCO ist in Österreich mit ihrem Bildungsprogramm der UNESCO herinnen, und hier gibt es natürlich das volle Commitment zu Agenda 2030. Weiters ist Dr. Trommel in den Vorstand einer Vereinigung namens ETCTB gewählt worden. Das ist eine Vereinigung, eine europäische Vereinigung, die versucht, den Afrikanern gesundheitlich zu helfen, wird von der EU finanziert, also mit unseren Steuermitteln finanziert. Und das ist jetzt ein Bild der Generalversammlung. Und hier hat sie im Vorstand hat sie hier einen Kollegen, der fest gegen Hydroxychloroquin wettert, und einen anderen Kollegen, der bekannt gibt, dass jetzt in Afrika bereits Menschenversuche begonnen wurden, also Phase 3 Impfversuche in der Mitte der Pandemie. Also eine Vereinigung, das ist sozusagen der Stallgeruch dieser EU-finanzierten, also von uns Steuerzahlern finanzierten Institutionen, dass hier ganz stolz bereits an ein Impfversuchen in Afrika gearbeitet wird. Wie gesagt, kein Interessenskonflikt. Dann kommen wir zum Dr. Hengstschläger. Hier ist ein Interessenskonflikt angegeben, nämlich er ist Vorstand des Instituts für medizinische Genetik an der MedUni Wien und hat privatwirtschaftliche Tätigkeit im Bereich Genetik und genetische Diagnostik. Gut, Dr. Markus Hengstschläger ist ein renommierter Vortragender und wird von der Bertelsmann Stiftung als Redner vermittelt. Weiters ist er Mitglied bei Academia Superior, das ist wiederum NGO. Das wird unterstützt auch von KPMG, das ist wiederum ein Konzern, der hier Geld reinsteckt in die Superior-Veranstaltung, und die arbeiten ganz vehement an der Digitalisierung der Gesellschaft, und diese kann, wie hier steht, nicht über die Cloud erfolgen. Dr. Kampitz ist verbunden mit der Gabriel Marcel Gesellschaft und der Le Monde Edu. Die hätten wir hier, die machen Think Excellence und sind also auch fest dabei, Covid zu bekämpfen. Und wie man hier sieht, die sind von den Jesuiten finanziert. Dr. Beck arbeitet für die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste, sie sitzt in Salzburg, NGO, finanziert wiederum von Regierungsseite und Konzernseite 2000 transnationale Mitglieder und ist auch verbunden mit der European Society for Catholic Theology, also hier ist die Vatikan-Verbindung zu sehen. Und zusammen mit eben der European Society for Catholic Theology arbeitet er auch an einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz für Geschlechtsidentität und Transsexualität. Und die Gruppe beschäftigt sich auch mit dem Thema Kinder- und Geschlechtsumwandlung, pädagogische und rechtliche Aspekte. Das ist also kein Interessenskonflikt zur Bioethikkommission, denn so hat er es angegeben, der Dr. Beck. Dr. Egartner betreibt eine Privatklinik. Das ist in Ordnung, dass das angegeben wird. Dr. Frühwald ist beim Austria Forum mit gelegentlich honorierten Vortragstätigkeiten. Dr. Kasper hat keine Interessenskonflikte, denn er ist hier Bereichsleiter bei beim Forum Alpbach kein Interessenskonflikt. Er ist bei einer Organisation namens CEEB kein Interessenskonflikt. Er ist bei einer Organisation namens HOSPEEM, wiederum europäische NGO, kein Interessenskonflikt, und der ist beteiligt an EPSO, auch kein Interessenskonflikt. Dr. Kenner sieht keinen Grund anzugeben, dass er als Mitarbeiter geführt ist beim Institut für medizinische Anthropologie und Bioethik, und dieses Institut wiederum, eine NGO, arbeitet zusammen mit der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, mit dem Hastings Center in New York, mit der Deutschen Bundesärztekammer, mit der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin Schweiz, mit der Österreichischen Ärztekammer, mit der UNESCO, mit der WHO und mit der World Medical Association. Die sind also in an IMABE beteiligt, und Dr. Kenner ist der Mitarbeiter hier. Dr. Gledecker ist die Geschäftsführerin der Plattform Patientensicherheit, und hat auch mit dem Videodolmetsch im Videodolmetschen im Gesundheitswesen zu tun. Dr. Köller gibt an, dass sie Kooperationen mit Diagnostikerherstellern im Zuge ihrer Tätigkeit als Institutsvorstand hat. Im Genauen betreibt sie das Institut für Labormedizin, da ist sie die Geschäftsführerin, und dieses Institut ist eines der Institute, die diese Covid-19-Tests durchführen. Weiters ist jetzt kommen wir zu Dr. Meierhofer. Sie gibt einen Interessenskonflikt an, nämlich eine rechtsgutachterliche Tätigkeit sowie Vortragstätigkeit im Bereich des Medizinrechts, einschließlich des Arzneimittelrechts. Und sie ist also eng verbunden mit dem JKU, dem Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre. Und dieses JKU macht zum Beispiel jetzt ein neues Law Lab, also ein Rechtslabor. Dafür wurde ein neues Gebäude errichtet, um in diesem Labor das Recht zu erforschen. Und es geht hier, und es steht hier deutlich, um die Visionen der digitalen Transformation. Also das findet hier ganz im Sinne von Agenda 2030 und dieser Transformation in die digitale Gesellschaft statt. Dazu gibt es dann sogar einen digitalen Aktionsplan, nämlich hier wird der notwendige rechtswissenschaftliche Input für die weitere Digitalisierung zentraler Bereiche in Österreich ausgearbeitet. Und dazu gehört jetzt natürlich notwendigerweise 5G, und daher ist es so wichtig, 5G auf Gemeindeebene zu stoppen, damit diese digitalen Aktionspläne nicht Wirklichkeit werden mit ihrer Vollüberwachung und den gesundheitlichen Schäden. Gut, aber es ist ein Interessenskonflikt zum Ethikrat angegeben. Dr. Mehran hat keinen Interessenskonflikt, denn er ist eng verbunden mit der Heiligen Kreuz, Hochschule Heiligen Kreuz, und hier sieht man, die wurde vom Papst besucht, die Hochschule Heiligen Kreuz, dass es hier also eine direkte Verbindung zum Vatikan gibt. Dr. Merkens ist also auch dem katholischen Lager zuzurechnen, christlich engagiert, politisch motiviert, und sie organisiert etwas, was Juristenmesse heißt, das heißt, im Zuge des Social Distancings gibt es jetzt speziell für Juristen eigene Messen, die gelesen werden vom Pater Karl Wallner, und hier können eben vor allem Juristen dann teilnehmen. Kein Interessenskonflikt ebenso nicht. Dr. Mehrin mit seiner Funktion bei KP10, wiederum eine gemeinnützige Stiftung, die interessanterweise mit einem eigenen Social Impact Hybrid Bond agiert, wo man also als Investor sich an dem Projekt beteiligen kann. Dr. Peters sieht auch keine Interessenskonflikte. Sie hat Funktionen bei der European Communication Research and Education Association. Da sind 2500 Wissenschaftler versammelt. Sie hat Funktionen bei der AJMCE, das ist die Association for Education in Journalism and Mass Communication. Da kommen wir jetzt zum Social Engineering. Denn diese Organisation wiederum hat Sponsoren, und wenn man sich die Sponsoren und die Partner anschaut, dann findet man da drinnen auch Pointer. Und Pointer seinerseits ist finanziert nach Angabe auf der eigenen Webseite von der Karl Koch Foundation. Democracy Fund ist, glaube ich, Soros, von Google, von Open Society Foundation, Soros und also Big Tech und die Foundations, Silicon Valley Community Foundation, die finanzieren Pointer, und Pointer betreibt das Fact-Checking, und da kann man natürlich auch nachlesen, warum das mit Q überhaupt nicht stimmen kann, warum man Putin nicht vertrauen darf, warum in Bezug auf die US-Wahlen jetzt nur mehr Missinformationen vor allem von Trump herausgegeben werden. Also die klassischen Globalisten, US-Globalisten, die mit dem patriotischen Ansatz von Trump überhaupt nicht einverstanden sind, vor allem nachdem er ihnen jetzt die Medikamentenpreise mit einer Presidential Order auf einen Bruchteil heruntergesetzt. Sie sehen ihre finanziellen Fälle also schwerer davon schwimmen, die hier Pointer finanzieren, was wiederum ein Partnerinstitut ist von einer der Vereinigungen, wo Dr. Peters arbeitet, aber hier ist natürlich kein Interessenskonflikt zu sehen, und das ist auch richtig so, denn es gibt keinen Interessenskonflikt zwischen der Gates Foundation, die hier, und Soros und der Big Pharma, die hier diese Organisationen mit finanziert, und der Aussage, dass eine Impfpflicht ethisch korrekt ist. Ja, jetzt kommen wir schon so ziemlich zum Ende. Jetzt kommen wir zur Barbara Breinsack, Dr. Breinsack. Sie ist Mitglied, auch bezahltes Mitglied bei der European Group on Ethics in Science and New Technologies. Da geht es um 5G, da geht es um Transhumanismus. Weiters ist sie bei dem österreichischen Genomprojekt dabei. Warum unbedingt das Genom von den Österreichern abgesammelt werden muss, das hat mit einer anderen Agenda zu tun. Sie wurde in der Kaderschmiede der Hochfinanz für die Hochfinanzwissenschaftler, nämlich im King's College in London, ausgebildet. Sie ist auch Mitglied in der Ethikkommission der Universität Wien. Das ist also jetzt nicht die Ethikkommission im Bundeskanzleramt oder eine EU-Ethikkommission. Sie ist unterrichtet worden von der Rockefeller Foundation im Bellagio Center in Italien. Da hätte man die direkte Connection zum Rockefeller Think Tank. Gut, sie sagt aber, dass sie wegen ihrer Mitgliedschaft an der European Group on Ethics und im Beirat für Genom Austria Interessenskonflikte selber sieht, aber wegen den anderen, er hat es auch schon vergangen, da gibt es keine. Der Dr. Schaub wiederum ist Moraltheologe in Pension, also auch dem Vatikan zuzuordnen, und widmet sich der Ethik der Organtransplantationen. Dr. Valentin sieht auch keine Interessenskonflikte durch seine Tätigkeiten bei der ASQS, bei der DGIIN, bei der FASIM, bei der ESICM. Und die ESICM wiederum ist eine Industrievereinigung, wieder so eine NGO, die finanziert wird von Baxter, von Nestle, von Pfizer, von Orion Pharma, um hier nur einige zu nennen, die zur Liga der transnationalen Konzerne wiederum gehören. Aber natürlich richtigerweise kein Interessenskonflikt, weil die wollen alle die Zwangsimpfung haben. Dr. Voget ist beschäftigt im Österreichischen Behindertenrat und auch im Europäischen Disability Forum. Das ist wieder eine EU-finanzierte NGO. Professor Wagner ist Mitglied in dieser Ethikgruppe für Science und New Technology, die zweite Österreicherin da drinnen, auch eine EU-Organisation, wird also auch mit unserem Steuergeld betrieben. Dr. Wallner auch keine Interessenskonflikte über seine Tätigkeiten bei Ethics, bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die auch impfen will, beim Center for Clinical Bioethics der Georgetown University und auch eine Tätigkeit bei der Johannes Kepler Universität in Linz. Dr. Wedehorst gibt auch keine Interessenskonflikte an durch ihre Tätigkeiten bei der Datenethikkommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Academia Europaea, ALI. Ja, die wollen auch alle impfen. Dr. Werner Fellmeier wiederum hat nur eine Tätigkeit bei der Forschungsplattform für interdisziplinäre Geschlechterforschung. Die ist also dafür die GrünInnen wichtige Ansprechperson. Und beim der Brocher Foundation, mit der sie auch verbunden ist, die beschäftigen sich jetzt zum Beispiel mit der künstlichen Gebärmutter, um die Frauen vom Austragen eines Kindes zu befreien, damit das eben in einer Maschine aufwachsen kann, siehe Brave New World von Aldous Huxley. Gut. was die Politik. Nun, am Ende der Sendung angelangt, bedanke ich mich weiter recherchieren, fürs Verstehen, in welcher generellen Matrix wir im Augenblick uns befinden bzw. gefangen sind, nach besser machen und den Weg in die Freiheit beginnen. Und für diesen wünsche ich uns allen wiederum bis zum nächsten Mal alles Gute und ganz viel Glück.
Radio Okie Talkie.